WUK Radio, die Sendung aus dem Werkstätten- und Kulturhaus.
Herzlich willkommen bei WUK Radio, sagt Andrea Hiller. Heute hören Sie ein Interview, das ich mit Doktorin Ines Kohl geführt habe. Sie ist Direktorin von The Rain Workers, einem Netzwerk für sexuelle und reproduktive Gesundheit, früher auch Aktion Regen genannt.
Ja, hallo und guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sind Rain Workers, Netzwerk für sexuelle und reproduktive Gesundheit, und wir verstehen uns als eine Bildungs-NGO. Uns gibt es schon sehr lange, vielleicht kennen einige der Zuhörerinnen uns unter dem Namen Aktion Regen, so haben wir früher geheißen. Wir sind nämlich 1989 von der niederösterreichischen Gynäkologin Maria Hengsberger gegründet worden, und sie hat den Namen damals quasi erfunden. Und die tolle Sache daran war, dass die Maria schon damals Ende der 80er Jahre erkannt hat, dass vor allem Themen wie Familienplanung, sexuelle Gesundheit zentrale Themen sind, um Frauen zu stärken. Wir arbeiten speziell im afrikanischen Kontext, aber nicht nur dort. Es ist so, wenn eine Frau frei entscheiden kann über ihren Körper, wenn sie quasi nicht zwangsbeschnitten wird, wenn sie über ihre Geburten frei entscheiden kann, wenn sie die Schule beenden kann und nicht in eine Kinderheirat quasi hineingeschlittert wird, dann können Frauen natürlich viel, viel leichter und besser am wirtschaftlichen, ökonomischen Leben teilnehmen. Und das ist so der Grundpunkt, der uns seit Beginn der Gründung verfolgt, dass wir sexuelle Bildung, sexuelle Rechte, reproduktive Rechte in den Zentrum stellen als frauenstärkende Maßnahme. Weil wir auch gesehen haben, wenn du Frauen stärkst, Frauen empowerst, geht es automatisch Familien besser, die sind nachhaltiger, man kann Armut damit verringern. Und im Zuge dessen wird auch die gesamte Gesellschaft natürlich automatisch gestärkt. Über diese Themen zu sprechen ist sehr schwierig, kann man sich vorstellen, ist bei uns auch nicht so leicht. Es ist dann in einem Kontext, wo ganz andere, auch religiöse, kulturelle Muster herrschen, vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Und unsere Gründerin Maria hat damals schon erkannt, es braucht einfache Mittel und Wege, es braucht Aufklärungsbehelfe, um mit diesen Themen überhaupt an die Bevölkerung ranzukommen. Und das ist auch der Punkt, der uns sehr speziell macht. Wir haben für unser Bildungsprogramm eigene Aufklärungsmaterialien. Wir haben unter anderem eine Kette, die aus 30 Perlen besteht, woran man gut einen klassischen Zyklus erklären kann. Das ist ein Thema, was extrem für Männer auch wichtig ist. Also Männer müssen lernen, wie funktioniert der weibliche Körper. Warum gibt es teilweise Stimmungsschwankungen, wieso fühlen sich Frauen an gewissen Tagen nicht gut, weil wir immer wieder damit konfrontiert sind, das heißt, meine Frau hat keine Lust auf Sex, die hat irgendwie einen Freund, wie auch immer. Nein, hat sie nicht, das sind einfach biologische Prozesse im Körper, die wir verständlich machen müssen. Oder eben, wir haben ein kleines Gebärmuttermodell, wir nennen es Little Mom, wo wir auch Tabus brechen, auch erklären, wo liegt überhaupt die Gebärmutter im Körper, welche Rolle spielt sie, wie wächst ein Kind heran. Oder auch, wir haben ein Vulva-Modell, wo man die Klitoris sehen und herausnehmen kann. Das spielt jetzt gerade bei weiblicher Genitalverstümmelung, also FGM, Female Genital Mutilation, eine große Rolle, um auch wieder zu erklären, was wird da gemacht, warum ist es gesundheitlich ein großes Risiko, von allen anderen Rechten abgesehen, wenn Mädchen beschnitten werden. Und ein Tool, was sehr, sehr gut ist in dem Kontext, das wir haben, das ist ein Handschuh, unser Family Planning Handschuh, wo wir quasi auf jedem Finger eines der Grundbedürfnisse der Menschen drauf haben, vor allem in Familien, wo es darum geht, Education, Food, Water, Peace, Health and Love, wo wir den Leuten klar machen, warum Familienplanung überhaupt Sinn macht. Eben damit in jeder Familie alle Rechte von allen Familienmitgliedern besser gedeckt werden können. Und diese Materialien helfen uns sehr, sehr gut, diese sehr komplexen Themen einfach und verständlich an Frau und Mann zu bringen. Und was wir tun ist im Endeffekt, wir haben dieses Bildungsprogramm, wir haben diese Big Five Teaching Tools und wir bilden für unsere Partnerorganisationen, für Institutionen, für NGOs, MitarbeiterInnen und Volunteers aus mit diesem Bildungsprogramm, die dann in die Gemeinschaften rausgehen, in Dörfer, in Schulen und das Wissen weiterbringen.
Kannst du noch einmal sagen, in welchen Ländern ihr aktuell tätig seid? Und die zweite Frage, die ich gleich anhänge, woher werdet ihr unterstützt?
Wir sind in afrikanischen Projektländern tätig, und zwar vor allem in Ost-, aber auch in Westafrika. Also Kernpunkte, Kernregionen sind auf jeden Fall Kenia, Tansania, Äthiopien, aber auch Sambia. Wir haben vor kurzem auch in Niger begonnen, was mir sehr am Herzen liegt, weil durch meine Vortätigkeit in der Wissenschaft war ich sehr, sehr oft in Westafrika und habe lange in Niger auch gelebt. Und wenn wir uns die Problemlagen und vor allem auch die Fertilitätsrate im Niger anschauen, ist es natürlich eine Region, die das Wissen extrem braucht. Ja. Also wir sprechen immer noch von einer Rate von mehr als 7 Kindern pro Frau mit einer hohen Armut, Leute, die sich die Kinder aber nicht leisten können, wo wir verstärkt mit unseren Partnern versuchen wollen, da Aufklärung zu schaffen, dass die Leute verstehen, warum es Sinn macht, Verhütungsmittel zu nehmen. Was ich vorher vergessen habe zu erwähnen, was ihr vielleicht alle wissen müsst, um euch oder auch um klar zu werden, warum heißen wir The Rainworkers, denn der Name bezieht sich auf unsere MultiplikatorInnen. Also die Leute, die wir ausbilden, heißen Rainworkers. Das kommt daher, dass sie quasi Wissen regnen lassen und mit diesem Namen ganz, ganz viel Neugierde auch schaffen, Curiosity, wie es immer wieder heißt. Das heißt, wenn unsere Leute in ein Dorf gehen mit einem T-Shirt, wo drauf steht Rainworkers, kommt sicher jemand, der fragt, wer seid ihr, was ist denn das? Und das ist so quasi der Gate-Opener, das ist der erste Kontakt, um reinzukommen, zu sagen, okay, wir sind da, wir möchten reden mit euch, wie geht's euch, wie ist eure Lage, könnt ihr eure Kinder gut versorgen? Und so ist der Einstieg in das Thema sehr, sehr leicht. Weil man darf nicht vergessen, du kannst jetzt nicht in ein Dorf gehen und sagen, so, und jetzt setzen wir uns hin und heute reden wir über FGM. Ja, da können wir zusammenpacken und heimfahren. Abgesehen davon, dass wir es ja gar nicht tun, das machen unsere Partner, weil wir auch nicht dieses klassische Bild von Entwicklungszusammenarbeit weiterführen wollen, wo wir im globalen Norden die Themen vorgeben, die Lösungswege aufzeigen, sondern ganz im Gegenteil. Es sollen lokal Lösungen generiert werden. Der globale Süden hat irrsinnig viele Ressourcen, personell und auch in Bezug auf die Themen, weil eben mit FGM geht die Region länger um als wir. Und diese Ideen aber dann auch in den globalen Norden zu transferieren, um einfach gemeinsames Lernen in den Vordergrund zu stellen und auch um das Endziel von allen nachhaltigen Entwicklungszielen erreichen zu können, dass wir alle ein gutes Leben haben wollen. Und an dem müssen wir gemeinsam arbeiten. Und Frauenstärkung steht quasi im Vordergrund.
Der Slogan heißt ja auch Let Women Rise, den man auch in euren Videos sieht. Wie geht es euch da mit dem Slogan vor Ort?
Teilweise recht schwierig, weil viele Männer glauben, sie sind ausgeschlossen davon. Sind sie nicht. Aber es muss klar sein, zum einen, wenn wir uns dem SDG 5 nähern, Gender Equality, also nachhaltiges Entwicklungsziel, Gleichheit herzustellen, dann sehen wir immer noch, dass Männer einfach die Entscheidungsgewalt haben und Frauen haben sie nicht. Also wir müssen auf jeden Fall mal Frauen nach oben bringen, damit wir irgendwann einmal von einer Gleichheit ausgehen können. Und das ist auch, was wir erklären. Ja. Und Männer haben schon eine gewisse Verantwortung, in Bezug auf Frauenrecht aktiv zu werden, weil entscheidungstragend sind nach wie vor Männer, auch bei uns. Also wir leben in einer sehr patriarchal geprägten Welt. In einigen Regionen ist es noch ein bisschen stärker. Und deswegen beziehen wir Männer ganz stark ein. Das betrifft unsere Multiplikatorinnen. Es sind immer Männer und Frauen, die ausgebildet werden. Es werden immer Männer und Frauen angesprochen. Wobei dann natürlich oft erklärt werden muss, eben warum ist dieses Let Women Rise so wichtig? Warum müssen wir die Frauen stärken, damit es uns allen besser geht?
Auf eurer Homepage habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und habe dabei gelesen, dass 44% der Betroffenen von Genitalverstümmelung Mädchen sind. Und ein zweites Thema ist auch, 50% ungewollt und ungeplant schwanger werden. Und es steht auch da, je geringer die Geschlechtergleichheit ist, umso höher ist diese Rate. Ein Viertel Frauen dürfen nicht Nein zu Sex sagen. Und in Afrika hat nur jede vierte Frau Wissen, Zugang und Autonomie zu Verhütungsmethoden und wie man diese nutzt. Jetzt hast du mir am Anfang erklärt, da gibt es einen UN-Bericht zu ungewollten Schwangerschaften. Vielleicht magst du zuerst auf das eingehen, bevor wir dann über FGM und weiteres reden.
Ja, gerne. Der Bericht ist wahnsinnig gut. Der ist von der UNFPA rausgekommen. Ein Bericht erscheint jährlich. Heuer heißt er Die Krise der unbeabsichtigten Schwangerschaften. Und er zeigt ein bisschen Dramatik. Das ist im Prinzip, der Bericht ist ein Innehalten, was ist die letzten 20 Jahre lang passiert. Damals gab es eben schon Ideen, sexuelle Gesundheit zu fördern. Und es sind in einigen Bereichen Verbesserungen eingetreten. Also zum Beispiel ist die Zahl der Kindersterblichkeit ist zurückgegangen. Das ist gut. Aber in Bezug auf Frauenrechte sind wir vom Rückschritt. Wir merken es ja auch bei uns durch vielfach rechte Politik, rechte Parteien, die dem gegenüberstehen, sagen wir mal so. Und wir haben gemerkt, dass, oder der Bericht zeigt es schön auf, dass vor allem auch durch die Covid-Maßnahmen vor allem die ungewollten Schwangerschaften nach oben gestiegen sind. Warum? Zum einen haben die Lockdowns Gewalt in den Familien erhöht. Ja, das haben wir bei uns ja auch gesehen. Also Vergewaltigungen durch Familienmitglieder sind in dem Rahmen gestiegen. Und wir haben zum Beispiel ein Projekt in Nairobi im Slum von Matare. Das ist ein Teenage Mothers Projekt, wo unser Projektpartner eben Mädchen im Alter von 13 bis 19 Jahren aufnimmt, die schon mindestens ein Kind haben, oft sind sogar mehrere, und denen ein Training gibt, wo damit sie ins Berufsleben wieder einsteigen können und wir mit unserem sexuellen Gesundheitsproblem quasi da andocken. Und da sagen die Mädchen eben, also verurteilt uns nicht, wir sind es nicht irgendwie junge Frauen, die da ständig mit Männern rummachen, sondern es war der Onkel. Ja, also ein Zeichen von diesem Gender-Based Violence in Familien. Und der zweite Grund, warum ungewollte Schwangerschaften angestiegen sind, ist, dass der Zugang zu Verhütungsmitteln fehlt. Ja. Also immer noch an die 270 Millionen Frauen haben weltweit keinen Zugang. Oder aber es gibt so dermaßen Vorurteile und auch wieder oft patriarchal gestützte Mythen, die es den Frauen verbieten, sie zu nehmen. Und was wir auch merken, auch in Regionen, wo es jetzt Zugang zu Verhütungsmitteln gibt, ist das Wissen nicht da. Und da ist halt der Punkt, wo wir ansetzen, dass wir eben den Leuten erklären, eben warum macht Familienplanung Sinn, welchen Sinn hat es vor allem für Frauen, die Familie planen zu können. Und erst dann in einem weiteren Schritt erklären wir eben, welche modernen Verhütungsmethoden gibt es und verweisen dann aber auf die nationalen Gesundheitszentren, die dort mehr Informationen liefern. Und eben, es ist Bildung, Bildung, Bildung. Wissen vermitteln ist das Erste, weil wir machen auch kleine Impact Studies mit unseren Partnern und man kann es nicht erwarten, dass wenn du einmal dir eine Informationsveranstaltung anhörst, dass du sofort dein Verhalten änderst. Ja? Also es geht zuerst darum, Wissen zu vermitteln, dann irgendwann können die Menschen ihre Haltung ändern, dass sie auch das Kondom wahrnehmen als etwas Positives. Meistens wird es mit Prostitution in Verbindung gebracht. Also das musst du mal trennen. Und erst wenn die Haltung sich ändert in einem nächsten Schritt, der oft Jahre dauern kann, dann kann das Verhalten angepasst werden, dass das dann wirklich auch verwendet wird. Und das sind schrittweise Stufen, die man einfach gehen muss, um positiven Wandel erreichen zu können. Aber wenn man es dann gemacht hat, dann funktioniert es. Ja? Also wir haben irrsinnig tolle Beispiele, wo dann rauskommt, dass dann in Kenia zum Beispiel 90% der Männer den Zyklus verstehen von Frauen. Davor waren es 20-30%, dass das Verständnis von Kinderrecht und Kinderbedürfnissen steigt, dass die Eltern anerkennen, Kinder haben Rechte. Und wenn es darum geht, dem Kind dann Fußball zu kaufen, aber in weiterer Folge heißt das, dass die Menschen verstehen, FGM ist auch ein Teil davon, ist ein Recht, dass mein Kind quasi genital selbstbestimmt bleiben darf. Ja? Und insgesamt haben wir festgestellt, dass wirklich 8 von 10 Personen am Schluss unsere Interventionen verstehen, dass Familienplanung Sinn macht und Armut verringert und einfach die Chancen für alle Familienmitglieder steigen.
Was kannst du uns zum Thema FGM noch erzählen? Bei der diesjährigen Friedensveranstaltung von One Week Peace hörte ich dazu Marina Winzorik über Gewalt gegen Frauen und die Istanbul-Konvention und sie erwähnte dabei, dass die Praxis von FGM wieder im Steigen ist, selbst in Österreich. Womit hängt das zusammen? Was könnt ihr hier auf der Community-Ebene für eine Verbesserung der Situation der Mädchen und Frauen beitragen?
Ja, FGM ist ein schwieriges Thema, weil FGM ist im Prinzip eine soziale Norm für Frauen. Das ist jetzt keine kulturelle Geschichte, wo ich sagen kann, mache ich heute nicht mehr. Der soziale Druck ist so wahnsinnig hoch. Und das sagen auch die Überlebenden, die Betroffenen, wenn die deine Ahnen gesagt haben, das ist gut, das ist was Wertvolles, dann musst du das weiterführen. Also den Kreislauf zu durchbrechen geht eben wieder nur mit Bildung. Und wir dürfen dann niemals aus unserer westlichen moralisierenden Menschenrechtssicht reingehen. Ja, wir wissen, das ist menschenrechtlich Grenzen an Folter. Aber für die Lokalbevölkerung ist es was Gutes, was gemacht wird, weil du wirst damit vom Mädchen zur Frau erhoben. Und da ist es wichtig, den Menschen klarzumachen, was heißt es für ein Mädchen, wenn es zu früh zur Frau gemacht wird, wenn sie verstümmelt wird, sie bricht die Schule ab, sie wird meistens dann gegen ihren Willen verheiratet, sie schlittert in die erste Teenager-Schwangerschaft, sie ist komplett abhängig von ihrem Ehemann, sie ist abhängig von der Familie und unterm Strich kann die Frau nicht raus aus diesem Kreislauf. Ja? Und darum geht es darum, wirklich der gesamten Bevölkerung zu erklären, welchen positiven Effekt hat es, das Kind lange in der Schule zu lassen, mit dem Nebeneffekt, dass ein Mädchen, das 18 Jahre ist, dann sich nicht mehr beschneiden lässt, weil sie einfach dann auch die Kraft hat zu sagen Nein und sich gegen die Familie stellen kann. Mit 9 Jahren schaffst du es einfach nicht. Ne? Und eben alle Familienmitglieder einbeziehen. Und wir haben jetzt eine größere Kooperation begonnen mit einer deutschen Stiftung, gemeinsam mit einem kenianisch-deutschen Verein namens Sinduka, wo wir in einem 3-Jahre-Pilotprojekt in Kenia Strategien entwerfen auf Community-Ebene und zwar auch gemeinsam mit Grassroots, um FGM zu beenden. Weil da ist auch so ein Punkt drinnen, es wird ganz, ganz viel Geld von UN-Seite, von EU-Seite für ein Ende für FGM in die Hand genommen. Meistens aber kriegen kleine lokale Organisationen, die wirklich am Problem dran sind und auch wissen, wo sie ansetzen können, kriegen nichts davon. Und wir haben gesagt, wir wollen ganz speziell mit diesen Grassroots zusammenarbeiten, wir wollen ihnen auch quasi so ein Capacity Building geben, dass sie wissen, okay, wie kommen die großen Gelder überhaupt dran, und gemeinsam entwickeln eine Strategie, wie können wir eine allumfassende Aufklärung machen. Da geht es darum, dass wir zum einen Girl Empowerment Camps machen, zu den Beschneidungszeiten Camps organisieren, wo dann Mädchen, die wirklich extrem einem Risiko ausgesetzt sind, 14 Tage lang, 3 Wochen, je nachdem wie lange es dauert, ein holistisches Programm bekommen, wo sie natürlich über die Gesundheit aufgeklärt werden, wo es ganz viel um Menstruationshygiene geht, natürlich warum FGM schlecht ist, die ganzen gesundheitlichen Aspekte werden behandelt. Es geht dann aber auch um die rechtlichen Angelegenheiten, weil in den meisten Ländern ist es eh verboten zum Glück. Es werden dann auch Leute eingeladen, ehemalige Beschneiderinnen, Leute aus dem Polizeiwesen, die erklären, eben, dass es strafbar ist, bis hin zu gemeinsames Kochen, gesunde Ernährung und, Sport, Tanz und so weiter. Das heißt, die Mädels kommen unglaublich gestärkt dann raus. Und was wir dann auch gemeinsam machen, ist, wir holen die Eltern an Bord und die Brüder. Die Brüder sind insofern wichtig, weil es sind ja die zukünftigen Heiratskandidaten der Mädchen. Und die brauchen Argumente, um ihren, vor allem den Großeltern, die ihren Druck ausüben, sagen zu können, nein, ich heirate nur eine unbeschnittene Frau. Und auch die Väter, weil natürlich wieder patriarchal geprägt, es wird von den Männern verlangt, Frauen führen es durch. Also dass die gesamte Familie gestützt wird, gestärkt wird. Und wenn die dann auch natürlich Netzwerke bilden können, ist es leichter zu sagen, wenn du in einem Dorf schon 3 Familien hast, die es nicht tun, zu sagen, okay, nein, ich mache das jetzt auch nicht mehr, ne? Als wenn du alleine bist. Ja. Und dann geht es ganz viel darum, neben diesen Camps permanent in die Communities gehen, mit gewissen Stakeholders arbeiten, die halt eine Führungsposition innehaben, Polizeibeamte, Arzt, Ärztinnen, Hebammen, Elders, Community Leaders, mit Radio-Sessions dann weiterarbeiten und wirklich versuchen, eben holistisch und ganzheitlich die Dörfer aufzuklären.
In welcher Weise spielt hier Religion eine Rolle und wie gut erreicht sie die religiösen Führer und wie hat sich hier das die letzten Jahre entwickelt, deiner Meinung nach?
Also religiöse Institutionen können eine ganz, ganz große Rolle spielen. Also Religion spielt eine große Rolle, jetzt auf der institutionellen Ebene. Leider versagt die Kirche in meinen Augen oft, dass sie sich nicht zu stark einmischt. Also es könnten religiöse Führungspersonen könnten wahnsinnig viel bewirken. Wir haben ein super tolles Beispiel jetzt heuer erst erfahren, und zwar in West Pokot. Das ist eine Region in Kenia, sehr marginalisiert, sehr rural, an der Grenze zu Uganda gelegen. Und da gibt es ein Dorf, die praktizieren FGM nicht mehr. Rundherum wird es immer noch gemacht. Und unser Partner wollte herausfinden, woran liegt das, und sind draufgekommen, es gibt einen lokalen Pastor, der in den Sonntagsmessen propagiert, wenn ihr eure Mädels beschneiden lässt, dann kriegen die alle HIV-AIDS. Es ist eine sehr verkürzte Darstellung, aber er hat schon nicht Unrecht, weil wie wird FGM in der Region gemacht? Die Mädels werden quasi auf die Felle gebracht. Die Beschneiderin hat eine Rasierklinge. Die Mädels werden festgehalten und es wird ihnen ohne Betäubung, wird ihnen die Klitoris weggeschnitten und Teile der Vulvalippen. Ja. Und natürlich, wenn alle Mädchen die gleiche Rasierklinge verwenden müssen, ist die Gefahr natürlich hoch, HIV-AIDS zu kriegen. Also von dem her, es ist nicht ganz falsch. Und da hat das Dorf aufgehört, weil eben die Kirche halt so eine große, ja, die haben auch fast das Sagen vor Ort. Ne? In vielen anderen Regionen mischt sich die Kirche dann oft nicht so stark ein. Man hat, ich weiß nicht, woran es liegt, Angst, sich in Traditionen reinzumischen. Es ist oft auch gefährlich. Also es gibt in Kuria, auch in Kenia, Grenze Tansania, das Problem, dass bei den Beschneidungen die Mädchen in Prozessionen von Männern begleitet werden, die mit Macheten das Ganze begleiten. Und wenn man versuchen wollte, diese Prozession zu stoppen, dann können schon mal Attacken durchgeführt werden. Ne? Also es ist jetzt natürlich nicht ganz, es ist schwierig, sagen wir so. Aber die Kirche könnte eine größere Rolle spielen. Und das betrifft auch andere Themen. Also die großen Tabus, mit denen wir konfrontiert sind, ist ja immer wieder Homosexualität wird verteufelt. Kondombenutzung wird immer noch nach wie vor verteufelt. Masturbation ist ein riesengroßes Thema. Das betrifft auch natürlich Mental Health von den Jugendlichen, die Angst haben, darüber zu sprechen und bis hin zu Schwangerschaftsabbruch. Und wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, vor allem im afrikanischen Raum, also Schwangerschaftsabbrüche jetzt in einem nicht sicheren Umfeld sind, ich glaube, jetzt habe ich die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber sind unheimlich hoch und auch da, ich meine, es wird gemacht, es kommt vor, das sind Themen, die uns als Mensch betreffen und da könnte die Kirche, also Kirche als Institution ist an sich, auch beziehe jetzt auch muslimische und alle anderen evangelikalen Strömungen mit ein, könnte eine große Rolle spielen, um da Tabus zu brechen.
Vielleicht noch als letzten Punkt, in Uganda ist vor kurzem eben auch ein strenges Gesetz gegen LGBTQ-Rechte eingeführt worden, auch, glaube ich, sogar die Todesstrafe. Womit hängt das zusammen?
In Uganda ist es ganz schlimm, aber auch in anderen Regionen, also in Kenia hat Homophobie, ich meine, ich mag den Begriff Homophobie nicht, weil das ist ja nicht Angst vor homophoben Menschen, homosexuellen Menschen, sondern eher Aggression dagegen. Oder auch in Sambia wurde der Begriff sexuelle Rechte eingeschränkt, liegt sicher auch daran, dass wir im globalen Norden sehr große Freiheit mittlerweile diesen Menschen zugestehen, was auch richtig ist. Also es geht um sexuelle Freiheit. Jede Person darf laut Menschenrechten über ihren Körper frei bestimmen. Und es herrscht aber, glaube ich, ganz viel Angst und Unwissenheit. Wir haben nämlich vor einem Jahr einen größeren Train-the-Trainer-Workshop in Kenia durchgeführt, wo wir unsere Trainers, die alle aus Uganda, Tansania, Sambia, Kenia, Niger gekommen sind, zusammengeführt haben und vor allem die Problembereiche besprochen haben. Und da war interessant zu sehen, dass beim Begriff Homosexualität sofort die Verbindung kommt zu Abuse, also zu Vergewaltigung. Und da haben wir wirklich einen halben Tag drüber gearbeitet, woher kommt das? Und wir haben dann rausgedröselt, da war die Liz Hirn dabei, die Philosophin, und die hat das, also auch von der philosophischen Seite her, gut den Leuten auch beigebracht, auseinanderzudröseln. Deine sexuelle Orientierung ist ja per se nichts Schlechtes. Und da waren sich dann alle einig. Und von der sexuellen Orientierung bis zur sexuellen Praxis ist ein weiter Weg. Von der Praxis sind wir noch weit, weit entfernt von Vergewaltigung. Das muss man mal trennen. Aber die Leute haben Angst vor LGBTQIA-Personen, Angst, dass damit quasi ihre kulturelle, religiöse Norm beschädigt werden würde. Und ich glaube, es ist primär wirklich Angst. Man kennt es nicht. Es wird praktiziert in allen Ländern natürlich. Es ist was zutiefst Menschliches. Und da hilft wirklich nur Aufklärung dagegen oder dafür im Endeffekt. Ja. In Schulen und vor allem Angst nehmen. Und auch den Personen, die betroffen sind, die Angst nehmen, wird halt schwieriger, wenn wir uns die Gesetzeslage, wie du eben gemeint hast, in Uganda ansehen, ist es wirklich dramatisch. Denn wenn eine Person mit HIV-AIDS involviert wäre, dann könnte ihr die Todesstrafe drohen. Ja.
Vielen Dank, Ines Kohl, für das Gespräch. Ich hoffe, dass ihr erfolgreich weiterarbeiten könnt und viel Unterstützung erfahrt. Wie kann man euch Unterstützung vielleicht noch zukommen lassen? Was ist euer Anliegen in der Hinsicht?
Ja, wir haben schon angesprochen, als NGO brauchen wir natürlich immer Gelder. Wir sind sehr abhängig von privaten Spender und Spenderinnen. Bitte geht auf unsere Homepage unter www.therainworkers.org. Könnt ihr diverse Spendenprofile sehen, was wir benötigen, in welchen Regionen wir was machen möchten. Wir freuen uns über jede Einzelspende, die wir bekommen. Natürlich helfen uns Dauerspenden natürlich mehr und nicht nur uns, sondern unseren Partnerorganisationen, weil die einfach Projekte planbar machen. Ja? Wenn ich einfach weiß, wie viel Geld kann ich einnehmen und kann ich regelmäßig einnehmen, können wir größere Projekte aufziehen und auch unsere Partner längerfristig unterstützen, sodass die Arbeit einfach wirklich Sinn bringt und nachhaltig für alle ist.
Vielen Dank an Ines Kohl für das Gespräch mit WUK Radio über The Rainworkers.
Das war WUK Radio, die Sendung aus dem Werkstätten- und Kulturhaus. Mehr Informationen unter www.radio.wuk.at.
Noch zwei WUK-interne Hinweise. Marta Sancha startet ab 7. Oktober einen Semesterkurs für Yoga im WUK, wobei sie ein besonderes Augenmerk auf richtige, gesunde Ausführung der Körperhaltungen in Verbindung mit der Atemtechnik legt. Anmeldung und Info unter s.marta@gmx.at. Der erfahrene Psychotherapeut Gerald Kreuzbruck bietet beginnend mit 27. Oktober monatliche Termine für holotropes Atmen an. Näheres dazu unter www.geraldkreuzbruck.at. Auf Wiederhören, sagt Andrea Hiller.